Servus miteinander und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt bei Vergelt's Gott. Wir haben uns heute gefragt, Weihnachten steht dir vor der Tür, brauchen wir das? Und was sagt ihr? Brauchen wir Weihnachten? Es gibt nämlich, habe ich jetzt gehört, freikirchliche Gemeinden, die kein Weihnachten feiern.
Was ist denn die Begründung?
Ja, weil es so unbiblisch ist. Das ist ja quasi ein heidnisches Fest hier. Diese Saturnalien, die da waren, 24. 25. Dezember, da haben ja die Christen sich sozusagen draufgesetzt auf dieses Sonnenfest. Und überhaupt hat Jesus nie gesagt, dass wir seinen Geburtstag feiern sollen.
Aber Ostern dürfen wir dann schon feiern.
Ja, Ostern ist ja klar, da geht es um Kreuz und Schuld, das finden die super.
Aber wir können ja Ostern gar nicht feiern, wenn der gar nicht geboren ist.
Ja, er wurde halt in der Taufe vom Heiligen Geist. Dann könnten wir Tauffest feiern vielleicht. Also, und ist es obsolet theologisch, das Weihnachtsfest?
Jein, jein. Also
wie jein? Echt jetzt?
Also der Termin
ist, das versteht doch gar keiner.
Also der Termin ist komplett untheologisch, das stimmt.
Der Termin,
das
hat man
irgendwie mal festgelegt.
Ist intelligent. Die haben halt sich gedacht, wenn die da eh schon feiern, dann lass uns was Gutes feiern.
Genau, aber so grundsätzlich über die Geburt Christi nachzudenken und die zu feiern, ist ja jetzt nicht unwichtig. Also und wie er geboren wurde und empfangen wurde und so, das steht ja sogar im Glaubensbekenntnis drin. Das heißt, dass man die Geburt von ihm auch feiert, ist ja gar nicht so blöd.
Und man feiert ja, weil man sich über was freut. Und wir können uns ja schon darüber freuen, dass wir Jesus bekommen haben. Das ist ja erstmal was Positives.
Ja, absolut. Ich bin ja voll für Weihnachten feiern. Wäre noch schöner. Also ich finde, selbst wenn es jetzt ganz untheologisch wäre und völlig säkular, wäre es ja immer noch ein schönes Fest. Also natürlich wäre es dann nicht ein so schönes Fest und würde was fehlen, aber es wäre ja an sich trotzdem noch schade, wenn man es nicht feiern würde. Aber ich sehe das, also ich bin ja total davon überzeugt, dass eigentlich Weihnachten das auch kein Zufall ist, dass sich das so als das beliebteste Fest sozusagen entwickelt hat. Das ist ja schon beliebter als Ostern, weil ich finde, dass diese Botschaft halt eigentlich auch ein bisschen anschlussfähiger ist als Ostern. Ostern ist ja schon ein bisschen so heavy, oder? Also ich meine, da geht es irgendwie um Tod und Kreuz und ja, okay, dann immerhin Auferstehung, aber
es ist kompliziert.
Kompliziert
und es ist auch nicht gerade direkt was Schönes und so dieses kleine Familie und Baby und irgendwie
und mit Tieren.
Und irgendwie dann auch noch Sterne und aber jetzt mal unabhängig davon, dass das eine schöne Geschichte ist, ist es ja schon, eigentlich finde ich auch total anschlussfähig, oder? So dieses, wir brauchen eigentlich nicht so viel, um glücklich zu sein. Es gibt irgendwie nur diesen Stall und da irgendwie kommt Gott zur Welt. Es gibt da keinen Luxus. Das wäre ja eigentlich was, das könnten wir uns ja schon auch zu Herzen
deswegen
nehmen.
Deswegen kaufen wir dann tonnenweise Geschenke, um das dann zu feiern.
Ja, dass der Mensch das kein Problem hat mit so Paradoxien, das kann man da wieder schön sehen, ja. Genau, aber auch so dieses, wobei das ja schon der exegetisch bedingt ist, dieses Hirten zuerst ist ja vielleicht auf eine Verheißung zurückzuführen aus dem Alten Testament, aber es wurde ja dann immer so, und Gott kommt zuerst zu den Armen und so, und das ist ja auch nicht verkehrt, also ich meine, die sind ja schon irgendwie da. Zuerst, das wäre ja eigentlich auch was gut wäre, oder? Wenn wir uns irgendwie.
Also es ist ja aber auch schon so, dass, glaube ich, so Sachen wie Spendenbereitschaft oder irgendwie, wir merken, dass es Obdachlose gibt, das ist, glaube ich, auch an Weihnachten ist da das Verständnis auch höher, weil man ja immer sagt, zu Weihnachten ist das Fest der Liebe und es sollten eigentlich alle ein bisschen gelassener und freundlicher sein. Aber es ist schon so, dass an Weihnachten mehr gespendet wird, ne?
Ja.
Das würde ja dazu dann passen.
Ja, und das ist doch was, also auch das wäre eher ein ganz wichtiger Gedanke, oder? Den wir eigentlich schon auf jeden Fall brauchen. Den bräuchten wir ja eher
nur einmal
mehr.
Im Jahr, aber es ist ja schön, wenn es schon einmal im Jahr gibt.
Aber wenn es Weihnachten nicht gäbe, dann wäre es ja nicht öfter, dann wäre es halt nullmal im Jahr, oder?
Ja, also ich glaube, für benachteiligte Menschen in unserer Gesellschaft lohnt in Anführungszeichen sich das Weihnachtsfest schon. Und wenn man auch überlegt, dass es dann vielleicht, weiß jetzt nicht, wie das mit Corona ist, aber große Weihnachtsessen für Obdachlose gibt oder so.
Ja, und aber auch so, selbst in den Familien ist es doch schon auch noch so das Fest, wo man halt dann doch alle irgendwie zusammen, ja vielleicht jetzt nicht, aber zusammenkommen und irgendwie sich irgendwie zusammenraufen und irgendwie, wenn sie sich auch sonst nicht verstehen, auch versuchen, irgendwie Liebe walten zu lassen. Das ist ja schon eigentlich auch gesamtgesellschaftlich schon auch gut, oder? Wenn das irgendwie noch einmal im Jahr hochgehalten wird.
Ja, absolut.
Ich glaube ja, dass da ganz viel über Stimmungen einfach transportiert wird und gar nicht so sehr über die Botschaft. Zumindest heutzutage, dass es ein bisschen kälter wird, man kuschelt sich ein bisschen ein und dann hat man noch so eine nette Geschichte und hat da einen Tag im Jahr, wo man sich dann zusammenhockt. Ich glaube da und was ist, ich glaube, das geht gar nicht mehr so über diesen, es gibt da gar keinen großartig religiösen Zugang mehr.
Ich glaube, dass das ein hochreligiöser Zugang ist, Stimmung. Also ich glaube, das ist der höchst religiöse Zugang zu, also dieses aber ganze
Intellekt. Religiöser doch, Zugang vielleicht
auch, eher. Auch, auf jeden Fall. Was ist denn Mystik anderes als Stimmung?
Nein, ich glaube, du meinst für religiöse Menschen ist durch die Stimmung dann großer Zugang. Und du meinst, dass grundsätzlich diese Weihnachtsstimmung viele Leute ergreift, auch im nicht-kirchlichen Kontext.
Genau.
Weil zum Beispiel...
Genau, viele, deswegen klappt Weihnachten ja noch so gut.
Viele sozusagen sagen zum Beispiel auch, oh, Stille Nacht, Heilige Nacht, das ist ja so ein schönes Lied, da muss ich jedes Mal heulen, wenn das gesungen wird. Und die haben halt überhaupt keinen theologischen Zugang, aber es ist vielleicht ja auch überhaupt nicht schlimm.
Aber ich glaube schon, dass da die Melodie und der Text, dass das auch theologisch ist. Also deswegen finde ich das gar nicht so schlimm, wenn da, also ich würde eher sagen, das brauchen wir viel mehr. Das müssten wir uns vielleicht für Ostern auch mal was überlegen. Also das macht ja die katholische Kirche zum Beispiel schon besser, oder? Die haben ja mehr so Handlungen, die irgendwie Stimmungen hier mit Aschekreuz und irgendwie hier, was weiß ich, Osterkorb segnen oder so. Also sowas bräuchten wir irgendwie den Rest des Jahres eher auch mehr. Keine Ahnung, 1000 Kerzen in TC. Das macht ja auch was mit einem, was irgendwie viel tiefer geht, als jetzt irgendwie, wenn man drüber nachdenkt, intellektuell, was will mir das sagen? Das ist ja für viele Leute... erstmal auch ganz neu und dann irgendwie kompliziert und ihnen vielleicht auch fern und findet ja nicht jeder schön.
Ja, ich glaube, gerade an Weihnachten, in der Weihnachtszeit wird vieles über so eine Bildlichkeit transportiert. Viel mehr als in anderen Jahreszeiten. Also das würde das ja unterstützen. Also ich meine, man dekoriert schön die ganze... Der ganze Ort ist ja anders geschmückt und man hat da was Besonderes, weil da plötzlich Weihnachtsmärkte stattfinden. Das hat man sonst auch nicht. Ich glaube, das ist ja gar kein religiöser Zugang.
Aber das ist natürlich auch genial. Das hilft uns natürlich, dass sozusagen der Rest auch mitmacht, so mit Deko und so weiter. Das ist natürlich auch irgendwie am Pfingsten nicht so. Wobei, stimmt nicht. Irgendwann... Himmelfahrt oder so? Irgendwo gibt es noch diese Blumenbilder, das wäre ja schon mal...
Ja, aber an Weihnachten merkst du es ja auch, was laufen für Lieder im Radio, hört man noch Radio, keine Ahnung, die Leute hören nur noch Podcasts. besonders unseren. Nee, aber ich finde allein schon, dass sich Leute Jahr für Jahr immer wieder die genau gleichen Lieder anhören und sogar ich komme da irgendwie ein bisschen in eine Weihnachtsstimmung und mir wird immer vorgeworfen, dass ich da so ein Weihnachtsmuffel wäre. Weil ich nicht so mich da voll reinschreibe.
Wie andere Menschen in diesem Raum.
Wie andere Menschen in diesem Raum, die gerne Weihnachtsfilme schauen bis zum Umfallen und
Lebkuchenhäuser backen.
Und kitschige Dekorationen auf Weihnachtsmärkten schön finden.
Kitschig. Und so. Kitschig. Er hat aus dem Erzgebirge Räuchermännchen, wenn das nicht kitschig ist.
Echt, aber Erzgebirge finde ich auch immer nicht kitschig, weil das ja irgendwie noch handgemacht aus Holz
und
so.
Ja, aber Räuchermännchen und diese Pyramide, die sich
da. Ja, aber das glitzert immerhin nicht.
Ja, und das sind dann nicht noch traditionell. Das ist nämlich traditionell, weil auf den Weihnachtsmärkten sieht man dann nämlich diese Pyramiden, die dem nacherfunden sind, riesengroß und aus Plastik und beleuchtet. Und das finde ich dann kitschig.
Total spießig ist das und du bist ein Weihnachtsgrinch.
Diese spießig, okay. Kitschig finde ich immer nur, wenn es blinkt und glitzert.
Und Weihnachten ist Kitsch.
Und so. Das ist auch richtig.
Und das ist, damit ich da verstehe ich mit meinem Namen so.
Jetzt hast du dich geoutet. Bis jetzt war es noch ein bisschen mehr, hätte ich auch noch ich sein können.
Ja, das ist klar.
Die Leute wissen ja vielleicht nicht, ob nicht ich auch totaler Weihnachts-Deko-Fan bin. Jetzt ist raus, dass es nicht der Fall ist. Ja. Okay, und was hast du gesagt, Freddy, mit den Weisen? Das ist also, weil ich denke ja immer, wenn wir jetzt das mal so ein bisschen theologisch betrachten, Weihnachten müssen wir ja zugeben, es ist historisch jetzt nicht so ganz zu halten. Also das erste Evangelium ist ja das Markus-Evangelium, fängt mit der Taufe an. Also nichts mit Geburt. Also so die ältesten Zeugnisse über die Geburt, das scheint ja nicht, da scheint ja nichts da zu sein oder irgendwie.
Oder das Jüngste.
Wie das Jüngste?
Neuester Forschungen zum Neuen Testament und zu den Evangelien besagen, da gibt es jetzt eine Theorie, dass Markus das Jüngste ist. Und von allen quasi sich das Beste rausgepickt hat.
Abgefahren, ernsthaft?
Ja.
Und dann wäre die Geburt Jesu doch historisch, obwohl sie einmal in Nazareth und einmal in Bethlehem ist.
Dann zeigt es ja, dass es ihm nicht so wichtig war quasi. Also er hat ja alle Quellen und bringt es überhaupt nicht auf.
Oh. Ja, spannend. Also wir wissen es nicht, aber zumindest fällt uns auf, wenn wir die Geburtsgeschichten, die es gibt, also in Matthäus und in Lukas lesen, dass die unterschiedlich sind. Also Matthäus, da wird er einfach in Nazareth geboren, das heißt ja auch Jesus aus Nazareth, da kommen seine Eltern her. Und da geht es dafür ganz viel um die Jungfraugeburt, weil der Matthäus ja so eine alte Prophezeiung aus, keine Ahnung wo, irgendwie halt aus dem Alten Testament, ist es nicht Micha, ist es Jesaja?
Micha ist, glaube ich,
Bethlehem. Micha ist das mit dem Bethlehem und Jesaja, genau. Glaube ich, ist das mit der jungen Frau oder eben Jungfrau. Also das ist Matthäus super wichtig, dass Maria Jungfrau war, da kommt es. Und bei Lukas ist ja dieses Ganze mit, sie müssen nach Bethlehem, mit der Volkszählung, die da vermutlich historisch ja nicht war, weil das ihnen so wichtig ist, zu sagen, boah, aber diese Prophezeiung, die es eben gibt im Alten Testament, der Retter wird in Bethlehem geboren werden, die wurde schon erfüllt in Jesu Geburt, einfach um zu sagen, Jesus ist echt der Retter und da werden die Prophezeiungen erfüllt. Also da kommen wir ja nicht so richtig drum rum, das zu sagen, also so wie es wirklich war mit Jesu Geburt.
Wie man das allgemein denkt. Wahrscheinlich aber so Faktoren, wie das vielleicht diese Sternengucker, diese Magier da irgendwie, es war damals schon so, dass die sehr wichtig waren. Die waren übrigens auch oft Priester, total interessant. Und die waren total hoch angesehen. Und es ist relativ wahrscheinlich, dass die bei dem Herodes, wer auch immer welcher Herodes wie was da regiert hat, die waren auf jeden Fall bei dem. Und wenn die dem was gesagt haben, dann musste er schon auf die hören, weil die im Volk so beliebt waren.
Und dann hat er vielleicht wirklich sozusagen dieses Kind auch heimgesucht oder so, so wie es bei Matthäus ist.
Könnte sein, dass das nicht irgendeine Verbindung war. Also wie gesagt, die hätte er nicht einfach nach Hause schicken können und sagen, es ist alles Quatsch, was ihr sagt, sondern es war auf jeden Fall damals wichtig.
Spannend, ja, kann ja auch immer noch sein, dass er tatsächlich, dass die nach Bethlehem sind und weiß, wir wissen es nicht.
Vielleicht haben sie sich verlaufen und sind da.
Aber es ist ja auch die Frage, ob es überhaupt wichtig ist, dass das historisch ist. Also, weil klar, natürlich, ich meine, es ist eindeutig, dass wir nicht wissen, wie es genau passiert ist, allein dadurch, dass wir verschiedene Quellen haben und dass sich da Tatsachen widersprechen. Aber ich meine, dass man die Geburt, so, also symbolisch die Geburt einfach feiert, egal wo und wie sie jetzt genau passiert ist, ist ja an sich schon ein Argument, um es einfach zu feiern.
Auf jeden Fall. Und ich sehe das ja schon auch so, dass man... Das ist ja umso wichtiger, wenn man sagt, das ist jetzt vielleicht kein Tatsachenbericht, weil so genau wussten die es auch nicht. Dann ist es ja umso spannender, sich so diese Details anzuschauen, weil die ja damit auch schon was über Gott und uns aussagen wollten. Also warum kommt denn Jesus zum Beispiel irgendwie in einem Stall zur Welt und sie finden da keine Herberge? Wenn das jetzt nicht so ist, dass der Lukas das vielleicht gehört hatte, dann wollte er damit ja genau was Wichtiges aussagen. Also dass es eben irgendwie nicht wichtig ist, irgendwie wie viel Geld man hat und dass irgendwie selbst Gott irgendwie in den einfachsten Verhältnissen zur Welt gekommen ist. Das ist ja eine gute Aussage. Also es ist ja, die wird ja dadurch nicht schlechter, die wird ja dadurch noch viel beachtenswerter eigentlich, dass es eben sich extra jemand sozusagen auch schon gedacht hat, wie ist es denn mit Gott? Braucht der tolle Gewänder und irgendwie ein schickes Haus? Nein, braucht der nicht. Und kommt er irgendwie auch zu denen, die irgendwie auf dem Feld schlafen müssen bei den Schafen? Ja, tut er, und zwar sogar zuerst.
Ja, ich glaube, also für den Glauben oder für das Begehen von dem Weihnachtsfest macht ja eigentlich keinen Unterschied mehr, was man da jetzt forscht so richtig. Also außer man findet jetzt irgendwann ganz Krasses raus, dass irgendwie alles doch ganz anders ist. Aber das ist wie mit dieser historischen Jesusforschung. Ich finde es einfach wahnsinnig spannend, dass man nicht einfach sagt, okay, da haben wir eh keine Ahnung und das ist eh alles irgendwie falsch, sondern dass man wirklich immer mehr Sachen rausfindet und immer in mehrere Bereiche rein forschen kann. Und ich finde dann, wenn man so Sachen hört, dann kann man sich da mehr reinversetzen. Also das bekommt dann für mich eine, weiß ich nicht, eine praktischere Nähe irgendwie.
Ja, weil man sich auch mehr in diese Zeit irgendwie hineinversetzen kann, wenn man dann eben zum Beispiel weiß, die waren dann da wirklich irgendwie und waren aber vielleicht eben da nicht als Könige, sondern als Priester und es gab vielleicht irgendwie einen Stern oder Vorzeichen oder so. Das ist ja schon cool zu wissen. Okay, also es ist nicht so wichtig, wie er genau geboren wurde, aber glaubt ihr denn, dass Jesus, war das irgendwie magisch bei der Geburt oder war Jesus ein ganz normaler kleiner Junge und als er, keine Ahnung, 25 wurde, ist er zum Meditieren in die Wüste gegangen und da erst Gott begegnet und irgendwie in der Taufe von ihm adoptiert, so ein bisschen wie das Markus schildert? Mir schon klar, dass ihr es auch nicht wisst.
Das ist jetzt mal eine Frage. Also,
aber es gibt auch diese Geburtsgeschichten, wo da irgendwelche Tonträublein, ich weiß nicht, das ist ja irgendein anderes Evangelium, aber irgendwie zum Leben erweckt oder dieses Jesus im Tempel und ich, wieso habt ihr mich gesucht? Natürlich bin ich bei meinem echten Vater sozusagen hier, Maria Josef. War doch klar, dass ich nochmal in Jerusalem im Tempel bleibe und so. Das sagt ja so ein bisschen, dass es schon irgendwie ein besonderes Kind gewesen ist.
Aber es ist schon auch so, dass wir einfach relativ wenig wissen
über Kindheit
und Jugend und das sind immer nur so, so Fetzen, die man so noch im Kopf hat irgendwie.
Und es kann ja auch sein, dass die eben nur aus dem Bedürfnis heraus irgendwie geschrieben wurden, dass es eben klar macht, der ist einfach halt nicht nur ein Mensch. Also dieses Bedürfnis wäre ja, könnte ich ja gut verstehen, das glauben wir ja auch.
Also die hätten, man hätte nicht einfach damals eine ständig langweilige Biografie geschrieben, so wie man es damals irgendwie gemacht hätte und gesagt hat, ja, dann war der halt mal da, dann war der halt mal da. Also du meinst, man will da vielleicht so ein bisschen das, dadurch, dass man das nicht so detailliert beschreibt, also ein bisschen was magisch Ungewisses lassen, oder?
Nee, ich glaube, so ungewiss wollten sie es nicht lassen, sonst hätten sie ja gar nichts geschrieben. Dann hätten das ja Matthäus und Lukas gemacht wie Markus. Also, oder wie Johannes zum Beispiel, da gibt es ja auch nichts über die Kindheit, das fängt ja auch mit der Hochzeit zu Kana an, nach diesem Prolog, wo es ja aber auch ein bisschen um die Geburt geht sozusagen. Also das Wort war bei Gott, also Jesus gab es schon immer irgendwie vor allen Vorzeiten. Aber ich glaube, also Lukas und Matthias haben ja schon dieses Bedürfnis gespürt irgendwie, wo kommt der denn her, was ist das denn für einer sozusagen. Und irgendwie haben es aber so ein bisschen natürlich trotzdem auch offen gelassen, weil es wahrscheinlich auch nicht so viele Zeugnisse gab oder sie da sich nicht so viel...
Ja, und das fände ich ja total genial, wenn man irgendwann mal immer näher herausfindet, vielleicht ist er ja mit seinem Vater da rumgelatscht und die haben irgendwie ein Häuser umgebaut oder so. Also das wird man nie 100% rausfinden können, aber da kommt man doch immer näher ran, oder? Ja. Weil man vielleicht einfach mehr Quellen findet oder... weil sich nicht auch aus anderen Wissenschaften das alles so zusammenführt. Also soll ich nochmal erwähnen, dass ich das mal nicht mache?
Naja, im Endeffekt ist doch klar, dass, oder zumindest aus den Evangelien, die wir jetzt in der Bibel haben, wird doch ersichtlich, seine Kindheit ist jetzt nicht so wichtig, sondern genau. Nur seine Herkunft quasi und ab dem Zeitpunkt, an dem er dann wirklich gewirkt hat. Und so, was ich immer so rauslese bei Jesus ist, dass er einfach ein Bewusstsein dafür hatte, dass er auch Gott ist, aber Mensch war so. Und ich glaube, das hat sich halt durch sein Leben durchgezogen. Also von daher, dass er, ob er Wunder gewirkt hat, ich meine, wenn das jetzt Wunder gewesen wären, die sich irgendwie ausgewirkt hätten auf die Gesellschaft, dann hätte man das bestimmt festgehalten. In diesen Evangelien ist jetzt nicht der Fall, also von daher... ist das nicht so wichtig, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er sich in die Wüste gehockt hat und dann plötzlich, zack, wusste er, es irgendwie Gottes Sohn.
Sondern schon auch eher so ein bisschen wie diese Filme von irgendwelchen Superhelden in ihrer Kindheit oder so, die da so ein bisschen entdecken, dass sie irgendwie...
dass sie irgendwas können oder so, vielleicht, so genau.
Das aber meinst du, er war sich sicher von Anfang bis zum Ende? Weil das ist ja die große Frage, gibt es so, da hat er sich dann am Ende irgendwie auch gedacht, so, ja, jetzt in Jerusalem, irgendwie jetzt was soll das jetzt? Oder, weil ich finde die Frage immer so spannend, war der sich jetzt so sicher, dass das Ende nahe ist und hat es deswegen alles so gemacht oder nicht? Also klar wissen wir das nicht, aber wie meinst du, wie safe war der da?
Ja, war sehr safe. Also, der war sich da hundertprozentig sicher und deswegen hat er halt Angst gehabt am Ende und hat halt viel gezweifelt, aber naja, wir können ja nicht sagen, er ist 100% Gott, wenn wir nicht denken, dass er auch das Wissen hatte von über das, was dann mit ihm passieren würde.
Das stimmt, aber kann er sich dessen nicht irgendwie entäußern, wenn er das möchte? Keine Ahnung, also irgendwie, das jetzt stelle ich mir jetzt nur so vor.
Ja, aber er wollte das ja als Gott, wollte er ja sich für uns opfern quasi. Und als Mensch wollte er das nicht.
Genau, weil man kann sich ja vorstellen, dass Gott von sich sagt, boah, irgendwie, ich muss mich jetzt ändern, ich bin jetzt Mensch geworden, ich muss jetzt irgendwie, um mit den Menschen auf einer Ebene zu sein, muss ich jetzt irgendwie meine Göttlichkeit, natürlich habe ich die und irgendwie ist sie da und ich weiß um die, aber die muss ich jetzt sozusagen hier irgendwie so irgendwo hin verpacken oder ganz klein machen oder so, auch wenn ich die natürlich hätte, aber ich lasse jetzt hier nicht sozusagen mich raushängen und irgendwie lauf eben und flieg nicht oder keine Ahnung. Also sowas könnte man sich ja schon auch vorstellen, oder? Dass er dann irgendwie sich dessen so weit entäußert hat, dass er irgendwie so menschlich geworden ist und werden wollte, dass er dann trotzdem irgendwie eben auch gezweifelt hat, was wir ja schon überliefert haben mit diesem mein Gott, warum hast du mich verlassen am Kreuz? Also ich frage mich auch wieder, Freddy, aber das ist ja klar, ich meine, das ist ja die große Frage.
Aber
also
eine der großen Fragen, wie göttlich ist. Ein bisschen rausmurmeln, rausreden, indem man einfach den vorösterlichen und nachösterlichen Jesus so stark macht und sagt, das ist einfach ein Riesenunterschied. Und nachösterlich ist er natürlich Gott und da gibt es auch keine Zweifel mehr und das ist alles volle Macht, alles da und davor eben noch nicht. Weil warum sagt er auch seinen Jüngern ständig, dass die das alles jetzt mal unter Verschluss halten sollen und so. Also da ist ja immer so eine Spannung drin. Also der ist ja nicht auf die Welt gekommen und erzählt jedem, den er trifft, dass er jetzt Gottes Sohn ist und wie das alles werden soll. Also da ist ja schon eine Spannung.
Es ist schon so eine Entwicklung. Deswegen, ich finde den Gedanken auch nicht so unplausibel. Aber ich meine, ich kann mir natürlich total irren, gell? Aber das habe ich immer gehört, dass er sozusagen eben so in diesen 40 Tagen in der Wüste, dass er da eben so in sich geht und irgendwie fastet und dann beschließt, okay, und ich lege jetzt los sozusagen. Irgendwas muss ja da diesen Ausschlag gegeben haben, selbst wenn er vorher schon quasi natürlich Gott war und so. Aber irgendwie so und diese Taufe als Adoption sozusagen, irgendwie mein geliebter Sohn, finde ich auch nicht total unsinnig zu sagen, irgendwie in der Taufe wird es nochmal irgendwie deutlich. Und der hat vorher halt einfach auch zwei normale Eltern, und zwar Maria und Josef. Also auch wenn es trotzdem irgendwie crazy ist, wie er dann Gott ist. Aber es fand ich schon interessant, auch zu sagen, irgendwie 40 Tage in der Wüste und dann auch so dieser Fall des Satans, der da ja auch irgendwie ist. Also ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Dass irgendwie so diese Anfechtung und so diese Gewissheit, dass das schon ein bisschen so eine Entwicklungsgeschichte vielleicht auch hat. Aber ich glaube, ich weiß es auch nicht, ja.
Ja, vielleicht habe ich mich ein bisschen falsch ausgedrückt vorhin, aber ich glaube halt, das ist so eine Art Gefühl, das er immer hatte. Mhm. So eine Art Gefühl, ich bin Gott. So.
Ja.
Aber natürlich, ich meine,
das man muss er ja immer, irgendwie gehabt haben, ja.
Genau, man macht immer so seine göttliche Seite so stark und vergisst eben, dass er, genau so wie er komplett Gott ist, er auch komplett Mensch ist.
Also ja,
von
genau.
daher,
ja.
von daher ist ja klar, dass er dann auch gezweifelt hat. Aber ich glaube auch, dass er dieses Gefühl trotzdem hatte und eben durch diese Taufe dann vielleicht sich bestätigt gefühlt hat auf eine
Also,
Art.
Dass es einfach beides nebeneinander sein kann, auch wenn wir uns das halt nicht vorstellen können.
Genau.
Ja. Ich wollte ja eigentlich zustimmen mit meinem vorösterlich nachösterlich. Also, dass es in Ordnung ist, weil ich denke mir immer, oder habe es mir gedacht, wenn Gott auf die Erde kommt, dann ist er nicht verwirrt. Und also so vom Verständnis her, dann irrt er sich nicht und der hat auch keine Angst. Aber vielleicht kann man sich ja eben denken, indem man diesen Unterschied vor Ostern, nach Ostern macht, man akzeptiert es, dass der nach Ostern, da ist alles gut.
Mhm.
Und er hat die, wie ich schon gesagt habe, eben volle Herrschaft. Und davor ist er halt eben auch, wie du sagst, Mensch. Und dann hat man halt vielleicht auch mal Angst. Sonst
wären wir ja auch kein Mensch. Also ich finde, das ist ja das Geniale an Weihnachten. Deswegen, also ich kann ja sicher sagen, dass ich finde, das ist ein hochtheologisches Fest und wir brauchen es dringend, weil das finde ich ja eigentlich immer wieder, ich habe ja irgendwann gedacht, was predigt man so an Weihnachten und dann Gott sei Dank habe ich festgestellt, es gibt da auch echt einen Inhalt. Also man muss jetzt nicht nur über Plätzchen und Lichter und wir lieben uns alle, sondern das ist ja eigentlich der krasseste Inhalt ever. Gott wird Mensch. Also hat ja keine andere Religion, das fänden die alle absurd. Also Gott wird Mensch, Gott kann niemals Mensch sein. Gott ist doch genau das Gegenteil vom Mensch und der weiß alles und der ist übermächtig und 100 Namen im Islam, oder sind es 99? Das sind die 99, glaube ich. Also auf jeden Fall irgendwie der Allerbarmer und also das ist ja alles irgendwie sowas, was ungreifbar ist, im Alten Testament ja auch völlig klar irgendwie, dass man den noch nicht mal anschauen kann. So göttlich ist Gott eben. Und wir sagen, naja, nee, du kannst auch anfassen. Also, und der ist übrigens auch gestorben. Also, und halt von der Frau geboren worden im Stall. Das ist ja eigentlich völlig irre. Also, diese, deswegen, was hast du denn? Leider habe ich vergessen, was du genau gesagt hast. Irgendwie mit, dann hat man auch Angst als Mensch und dann kennt man sich nicht aus oder ist verwirrt oder so oder zweifelt mal. Ja, auf jeden Fall, weil das eben, das ist ja dieses völlig Unfassbare, dass er tatsächlich Mensch wird. Und das konnten sie sich doch auch so um 200 rum oder 300 um diese ganzen trinitarischen Streit. Das war total lustig. Da haben sie sich doch auch voll gekloppt, wer jetzt, hat der geschwitzt, hat der was weiß ich. Also, und das ist ja dieses, was ja für die auch völlig schwierig zu fassen war. Natürlich, weiß ich es für sie, haben es ja schon echt genial gelöst. Also ich bin da ja Fan von diesem irgendwie irgendein wahrer Gott und wahrer Mensch. Aber das ist ja irgendwie erstmal völlig unvorstellbar. Also ein richtiger Mensch und der hatte auch irgendwie Angst und der hatte Zweifel und hat auch irgendwie wie ein Mensch gedacht und gleichzeitig halt auch anders.
Ja.
Da könnt ihr jetzt auch nichts mehr zu sagen, gell? Okay, wir brauchen Weihnachten. Aber was ich gedacht habe, brauchen wir Weihnachten nicht dieses Jahr noch mehr als alle Jahre vorher? Ich habe immer sonst denken doch irgendwie, ach, und ja, es gibt auch Menschen, denen es schlecht geht, also uns geht es da gut, aber und irgendwie an Weihnachten denken wir denen, jetzt denke ich mir irgendwie, mir geht es auch schlecht, ich brauche jetzt auch mal hier eine Inkarnation und zwar schnell, weil ich irgendwie so das Gefühl habe, ja, letztes Weihnachten, das war auch schon blöd, aber da war noch irgendwie, also dachte man abzusehen, es ist jetzt blöd und dann wird es aber besser. Und jetzt irgendwie hier mit nächste Variante und die Impfstoffe müssen dann wieder neu und wer weiß, was dann noch kommt. Ich bin echt so ein bisschen, wenn ich denke, jetzt geht es uns doch selber schlecht. Jetzt brauchen wir doch irgendwie das Licht, das im Finstern scheint. Und nicht nur für die anderen irgendwie, die arm sind und einsam, sondern irgendwie für uns.
Ja, das Licht leuchtet ja für alle.
Ja, nein, das ist also ja auch nicht verwerflich. Aber ich hatte noch nie so das Gefühl, wie jetzt, wenn ich gedacht habe, jetzt brauchen wir das echt dringend irgendwie auf der Welt. Und zwar also nicht nur da, wo es logisch ist, irgendwie bei den Ärmsten der Armen und Kranken, sondern irgendwie bei allen anderen auch. Die sind, gehen doch irgendwie alle auf dem Zahnfleisch und super angespannte Stimmung. Und irgendwie die einen wollen sie nicht impfen lassen, die anderen wollen die am liebsten zwangsimpfen, was ihnen reicht. Also das, ich finde schon, dass das irgendwie ein bisschen so eine düstere Zeit, könnte
man sagen. Also dir hilft die hoffnungsvolle Botschaft von Weihnachten, hilft dir ein bisschen durch die Pandemie? Und
das weiß ich noch nicht, ob mir die hilft, aber ich hoffe halt irgendwie auf Weihnachten, dass mir das vielleicht dann hilft.
Also ich finde auch aus einem ganz praktischen Aspekt gesehen, ist Weihnachten immer so eine Art Versöhnungsfest. Also allein auch von der Geschichte her, dass sich da verschiedene Schichten in diesem Stall treffen allein schon. Mhm. Und ganz praktisch heutzutage gesehen, dass es ja ein Familienfest geworden ist, dass man sich dann irgendwie zusammenrauft und auch mal miteinander redet, auch wenn man sich vielleicht nicht so halten kann oder sonst nicht so viel redet. Und ich glaube, so ein Versöhnungsfest ist gerade sehr wichtig auch.
So, dem ist jetzt nichts mehr hinzuzufügen. Wir wünschen euch frohe Weihnachten. Und versöhnt euch, lasst ein Licht aufgehen.
Und ein frohes neues Jahr ohne fünfte Welle.
Ja. Yay!
Und entspannt euch zwischen den Jahren.
Das sind jetzt aber schon auch gleich hier noch Anstrengungen. Sollen wir uns auch noch entspannen? Das wäre gut, das wäre sehr gut.